man hat trotzdem festgestellt, dass die kognitiven Fähigkeiten, vor allen Dingen seit Einbruch von ChatGPT, einfach in den Keller gehen. Menschen lesen nicht mehr, die Lesefähigkeit der Kinder. Menschen haben keine Reasoning-Fähigkeiten mehr, oder übertrieben gesagt, aber die Urteilsfähigkeit geht zum Beispiel auch runter. Und alles, was halt kognitiv uns ausmachte, wird immer weniger. So.
Ja.
Wer weiß, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre.
Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Ich bin Christoph Bursek und du hörst unsere monatliche Folge, den Inside Talk von Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. In diesem Inside Talk, ja, da möchten wir so ein bisschen versuchen, tiefer zu Themen einzugehen. Und wir hatten vor ein paar Folgen im Inside Talk eine Doppelfolge oder einen Doppelgast mit Philipp Klöckner und Elisabeth Lorange. Und wir haben uns mal vorgenommen, dass wir uns mit Elisabeth ein bisschen mehr Zeit nehmen. Sie ist Unternehmerin zum Thema AI, ist jetzt in der Beratung zum Thema AI. Und ich würde gerne von ihr so ein bisschen tiefer ihre Erfahrungen, ihre Blickweisen. Sie ist wahnsinnig viel auf Events unterwegs, was sie da für Feedback bekommt, was so die häufigsten Fragen sind. Und natürlich auch ihren Podcast, in dem sie, ich glaube, wöchentlich sehr interessante Gäste hat. Tech and Tales heißt der. Genau, also so ein kleines Roundup. Und wir haben das Feedback bekommen, dass es sehr schön war, Elisabeth zuzuhören. Insofern möchten wir gerne ein bisschen mehr Zeit geben. Und ich sage herzlich willkommen bei mir im Studio, Elisabeth Lorange.
Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wie ist dein Morgen bisher verlaufen? Es ist jetzt 11 Uhr, wir nehmen 11 Uhr auf. Ist heute schon irgendwas passiert? War es ein guter Morgen?
Ja, ein bisschen stressig. Ich hab dir eben schon erzählt, ich habe ein Problem mit einem Haselnussstrauch vor meinem Fenster. Und der treibt mich jedes Jahr in die Allergiehölle. Das heißt, da bin ich gerade. Ja.
Du bist so ein Mensch, immer wenn ich dich treffe, erzählst du mir so von verschiedenen Handlungssträngen in deinem Leben, die gerade passieren und Deadlines und Events und so weiter, die anstehen. Und ich habe immer das Gefühl, das wird in so einen 24-Stunden-Tag bei mir gar nicht alles reinpassen. Ich glaube, das letzte Mal warst du hier, da warst du die Mitgründerin von Oxolo. Ihr habt eine AI-Videolösung gebaut, mit der man zum Beispiel Videos synchronisieren kann, neu vertonen kann, übersetzen kann. Jetzt bist du da raus und bist in die Beratung gegangen, bist jetzt Partnerin bei Deloitte. Magst du uns erzählen, was da so die letzten 6, 8 Monate passiert ist? Warum von der Unternehmerin zur Beraterin?
Ja, es kam im Sommer der AI Act, der Oxolo dazu zwang zu pivotieren. Das heißt, wir mussten unser Geschäftsmodell umstellen, was recht traurig war, aber mich dann dazu bewogen hat, etwas Neues machen zu wollen, weil wir das zum dritten Mal gemacht haben und irgendwann verliert man so ein bisschen die Motivation als Unternehmer. Und ich habe trotzdem meine Anteile behalten, also ich hatte dadurch keine Nachteile, aber Deloitte war einer unserer größten Kunden und ich habe sehr gern mit denen zusammengearbeitet. Die waren irgendwie immer witzig, muss ich sagen, und waren sich sympathisch und auch fähig. Und dann habe ich von Deloitte ein Angebot bekommen und bin zu Deloitte gegangen. Und das Interessante daran ist, dass wir ganz viele sehr große Projekte machen zur AI-Transformation. Und im Zuge dessen habe ich jetzt mit den ganzen großen Firmen, mit NVIDIA und den ganzen großen Partnern, die wir haben, zu tun. Und das ist schon sehr spannend, das aus der Perspektive zu machen und zu betrachten. Und wir beraten auch große Regierungen, die KI-Strategien aufsetzen. Das heißt, es ist so ein bisschen Big Boy Game.
Ich fand die Idee, die ihr hattet, ihr wart wahnsinnig früh dabei. Ich glaube, das erste Mal habe ich von Oxolo gehört, das war lange bevor es überhaupt auch ChatGPT in dieser
2020,
in dieser bekannten Version gab. Also ihr wart da wirklich früh dabei, ihr habt Grundlagenforschung gemacht, ihr habt selbst KI gebaut. Mhm. Da braucht man eine Menge Geld. Ja, ich glaube, also was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist das halt auch ein Thema, dass es mit dem Standort Deutschland, mit so einem Geschäftsmodell fast nicht möglich ist, weil es gar nicht genug Investoren gibt, die überhaupt genug investieren würden in so ein Thema. Ist das auch Teil der Geschichte bei euch?
Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, was man macht. Das heißt, entweder ist man auf der Applikationsebene, dann ist der Kapitalbedarf sicherlich geringer, als wenn man auf der Foundation Model Ebene ist, dann um das zu trainieren, das übersteigt alle Töpfe, die es gibt in Deutschland. Ich glaube, Llama 3 von Meta hat 720 Millionen im Training gekostet. Warum? Weil die 24.000 H100s brauchten, Chips, und jeder dieser Chips kostet $30.000. Also 24.000 mal 30.000 ergibt 720 Millionen. Und das hat natürlich keiner. Das heißt, diese großen, die vier Big Techs, die das in den USA machen, fehlen uns. Auf unserer Seite,
Und selbst wenn man die Kohle hat, man kann ja nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern 1000 dieser Chips, ne?
Ja, ich glaube aber, dass die Lead Times momentan nicht so lang sind bei Nvidia. Hängt so ein bisschen davon ab, von über wen du die bestellst. Aber die Verfügbarkeit ist schon gegeben. Also es gibt keine Engpässe zurzeit für die H100s. Es gibt ja jetzt auch bald neue Chips, diese B20. Das sind zwei H100s in einer neuen Struktur oder Architektur. Und aber das war gar nicht so sehr unser Problem. Also wir haben tatsächlich, wie du sagst, wir hatten unsere eigenen LLMs. Wir haben ein LLM gebaut mit 17 mehr Parametern. Das heißt, es war wesentlich kleiner als die anderen.
Typisch sind irgendwie so 43, ja, 60, ja, 80 genau. Oder so.
Und dann kam ChatGPT raus im November 2022. Und
zu dem Zeitpunkt hattet ihr so ein 17 Milliarden Parameter Ding. Ja, schon krass früh, ne?
Ja, also wir waren Timing war nicht auf unserer Seite, muss ich sagen. Und in vielerlei Hinsicht. Wir haben auch schon 2021 haben wir verschiedenste Applikationen gebaut, die ihrer Zeit um Jahre voraus waren. Wir haben einen Teddybär gebaut, der hieß Ted AI, niedlicherweise.
Today,
genau. Ich glaube, wir haben sogar noch die Domain today.com. Grüße gehen raus an Heiko, muss man checken.
Ja, von mir auch.
Auf jeden Fall konnte man mit dem Today über ein integriertes LLM, konnten die Kinder sprechen. Das heißt, der Today war mit dem WLAN verbunden und hatte einen Chip im Herzen und die Kinder konnten mit dem interagieren. So. Das ist die Spracherkennung funktionierte so semi, aber es war auch nur ein Prototypen, den wir da wirklich zusammen genäht haben. Ne? Irgendwie einer der Engineers hat den Prozessor auch eingebaut und wir haben den zusammen genäht. Und die Latenz war auch mega nervig. Es dauerte immer 4-5 Sekunden, bevor der überhaupt geantwortet hat. Aber vom Grundgedanken her.
Das dauert bei mir auch.
Ja, sicher. Ja. Siehst du? Geist so weit. Ja. Aber vom Grundgedanken her ist das natürlich die Zukunft der Spielzeuge, ne? Dass die alle interaktiv werden, dass die alle smart werden und mit LLMs verbunden sind. Und quasi Tonybox 2.0 so. Aber das war ahead of our time. Wir hatten eine Applikation, in der wir Celebrities geklont haben. Das heißt, Menschen hätten mit David Hasselhoff sprechen können. Ja. Mhm. Aber zu der Zeit hatten alle Celebs Angst vor diesen Lizenzfolgen. Das heißt, die wollten nicht ihr Gesicht aufgeben. So, Bruce Willis war einer der wenigen, weil er, glaube ich, sich seiner Krankheit bewusst war, der das gemacht hat. Aber abgesehen von ihm wollte das keiner machen, weil alle Angst hatten. So. Das heißt, da waren wir ahead of our time. Dann haben wir eine Kinderapplikation gebaut, in der Kinder mit Charakteren kommunizieren konnten. Hat auch sehr gut funktioniert, aber das zu monetarisieren war schwierig und auch das Verständnis für KI war zu der Zeit noch nicht so da. Das heißt, wir waren auch zu früh. So, und so zieht sich das durch. Durch die gesamte, wir haben, glaube ich, noch 2-3 andere kleine Produkte gebaut und das war alles zu früh. Und dann haben wir eben diese Produktvideos gemacht. Also das waren nicht nur Übersetzungsvideos, sondern automatisierte Produktvideos und Marketingvideos und waren damit eigentlich sehr erfolgreich, bis dann eben der KI-Act kam und damit mussten wir wieder das umstellen.
Für die Leute, die zuhören, KI-Act, welcher Teil daraus oder welche Implikation daraus war das genau, die bei euch irgendwie reingehauen hat?
Ja, der AI-Act hat so verschiedene Risikoklassifizierungen. Das heißt, dass theoretisch die Models, die wir verwendet haben, das waren ja echte Menschen und die werden als Deepfake gelabelt werden. Und da hatten wir auch ein...
Ihr hattet auch mal so Produktionstage in Studios, ne?
Genau. Ja. Ja, wir haben hier in Hamburg tatsächlich im Bunker das Studio 11 immer gemietet. Und das war eine große Produktion, diese Avatare zu erstellen. Mhm. Also man braucht Licht, Lichtassistenz, Regie, Director, Requisite und Maske und keine Ahnung. Also am Set waren wir bestimmt 20, 30 Leute, die Talents liefen rum, ja genau. Mhm. Und das war sehr aufwendig letztlich, aber wichtig, weil man für diese Avatare echte Menschen braucht, damit die möglichst naturgetreu sind und Menschen, die als möglichst natürlich wahrnehmen in den Videos. So, und das haben wir dann gemacht, aber ultimativ ging das halt nicht weiter, weil wir auch in die einzelnen Videos so kleine maschinenlesbare Snippets hätten einbauen müssen, damit Maschinen sehen können, dass es Deepfakes sind. Aber die Diskussion geht weiter. Also China hat gerade letzte Woche verlauten lassen, dass sie ab September jeglichen AI-generierten Content gelabelt sehen wollen.
Eigentlich gut, oder?
Finde ich auch. China ist wirklich der Pionier in KI-Gesetzgebung. Die waren auch schon vor uns, hatten die ihre eigenen KI-Gesetze, vor den USA. Ich meine, die USA ist völlig unreguliert, wilder Westen. Aber die waren wesentlich schneller und auch wesentlich dezidierter. Die haben zum Beispiel genau festgelegt, wie viel illegaler Content in einem LLM vorzufinden sein darf. Das heißt, eine gewisse Prozentzahl in den LMs am Trainingsdaten sind ja immer irgendwelche, ist immer irgendwelche Schrott aus dem Internet. Und ich will sagen, das ist okay so, ist eigentlich nicht okay so, aber man muss es halt tolerieren bei diesen ganzen Daten, ne? Und aber China hat es genau festgelegt, ich glaube, es sind 5% dürfen illegaler, vermeintlich illegaler Content sein. Und das ist, also in der Form ist es in Europa noch nicht definiert worden.
Das ist ein super spannendes Thema. Immer wenn man dann irgendwie mit jemandem spricht zum Thema DeepSeek oder sowas, dauert es wahrscheinlich irgendwie weniger als 60 Sekunden, bis das Beispiel aufkommt, dass das ja zensiert ist. Denn wenn man was zum Thema Platz des himmlischen Friedens 1989 eintippt, wird gesagt, lass uns doch über was anderes quatschen oder sowas. Und das ist so einfach das große Argument, warum man sozusagen dem chinesischen AI-Thema irgendwie, warum das alles irgendwie biased ist und so weiter. Und ich habe gestern Abend mal ChatGPT gefragt, was könnten denn Chinesen über uns denken? Also gibt es vielleicht auch Dinge, wo die sagen, das sind Gründe, warum vielleicht die westlichen AIs oder sowas problematisch sind oder die westlichen Systeme. Und das fand ich sehr interessant, dass es da auch große Vorwürfe gibt gegen die Art und Weise, wie dann hier irgendwie das Leben geführt wird. Also da wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass die USA ein wahnsinniger Polizeigewaltstaat ist. Ja? Oder sie sagen, wie kann denn das sein, dass der Westen irgendwie so reich ist und die Leute aber so harte Obdachlosigkeit, dass es das hier gibt oder sowas. Warum sehen wir das nicht? Ja? Also dann kann das ja nicht in Ordnung sein hier. Oder die ganzen militärischen Interventionen vom Westen und so weiter. Also das ist, glaube ich, sehr leicht irgendwie eine Meinung zu haben, dass AI aus China grundsätzlich irgendwie problematisch ist. Und sicherlich ist ein Teil der AI aus China irgendwie auch problematisch. Aber teilweise könnte man auch sagen, auch für Chinesen gibt es Gründe, Dinge von hier problematisch zu sehen. Und ich hoffe, dass einfach über die nächsten Jahre man auch so ein bisschen, genau wie das Beispiel von dir eben, dass man sagt, die haben teilweise gute Initiativen, was die Gesetzgebung angeht, dass man da vielleicht auch bisschen von der Angst, die man voreinander hat, gerade in diesem AI-Wettrüsten abbauen kann und ein paar mehr Synergien zusammenziehen kann oder ein paar mehr Dinge sich doch irgendwie mit Kooperationen zusammenarbeiten irgendwie hinbekommen kann.
Ich denke auch, ich meine, das Internet ist ein globales Phänomen, ja. Das heißt, wir brauchen ultimativen Schulterschluss, insbesondere zwischen den großen Technologieunternehmen und den großen Regierungen, um das in irgendeiner Form zu regulieren. Weil sonst sind wir auf dem Weg zur AGI irgendwann verloren. Wenn du guckst, sind das Mark Zuckerberg, Sam Altman und Peter Thiel haben die größten Bunker in den USA sich geschaffen. Das sind die Prepper.
Ja.
Und aber aus warum? Weil sie Angst haben vor AGI. Die haben Angst vor der AI, die sie selber bauen. Und deswegen haben die sich Sicherheitsvorkehrungen geschaffen, um im Zweifel weglaufen zu können. Daher, ich würde schon vorschlagen, dass es eine gute Idee wäre, wenn die Regierungen untereinander kommunizieren würden. Und das Problem versuchen, zumindest im Groben so ein bisschen zu umreißen, weil sonst kann es alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Und natürlich, guck mal, das neue Modell von Grok zum Beispiel, dass Elon Musk immer wieder versucht, in die richtige Richtung zu biegen, weil das Modell ihm zu woke ist, beziehungsweise die Antworten sind halt nicht auf seiner, sind nicht liniengetreu. Ja, sind nicht auf seiner Linie. Das heißt, er versucht es mit Feintuning, er versucht es mit, versucht neue Datensätze einzugeben und so weiter, weil die Antworten ihm nicht billig genug sind, also unbillig sind. Das heißt, ich denke, wir werden auf der US-Seite ähnliche Zensur sehen. Aber im Großen und Ganzen lässt sich schon sagen, dass die US ein demokratisches Land ist. Die haben halt gerade den Präsidenten, den sie verdient haben. Und weil sie ihn gewählt haben. Mhm. Und China eben eher weniger. Ja? Also China ist ein absoluter Polizeistaat mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Ich glaube, das sollte man nicht außer Acht lassen.
Wahrscheinlich ist aber auch richtig, dass alles, was so die moralischen Antworten von so einem ChatGPT gerade sind, dass man in 20 Jahren auch sagt, so, oh, da war schon auch Dinge dabei, die vielleicht doch ein bisschen anders gesehen werden oder vielleicht ein bisschen vorwissenschaftlich sind und sich da irgendwie in ein paar Jahrzehnten noch ein paar Themen anders verwenden. Ich habe nämlich auch gestern wirklich versucht, ChatGPT in so harte Fragen rein zu manövrieren, ja, und auch gesagt, gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Und dann wird natürlich erstmal, nee, alles genau gleich und so weiter. Jeder kann alles werden und so weiter. Und wenn man dann irgendwie nachguckt und sagt so, hey, gibt es denn irgendwelche, wo gibt es denn Unterschiede? So, ja, da gibt es einen kleinen Unterschied und da gibt es vielleicht auch einen kleinen Unterschied. Und also wahrscheinlich ist da auch schon diese ganze Färbung und das ganze Training und Feintuning ist natürlich sehr auf den Zeitgeist abgestimmt. Und der Zeitgeist ist ja auch ziemlich sinnvoll in vielen Themen. Aber ich glaube, was ich irgendwie wichtig finde, ist, dass man nicht sagt, nur weil das bei uns irgendwie der Zeitgeist und die Kultur ist und die in anderen Ländern anders ist, dass man irgendwie sagt, das eine ist irgendwie automatisch gut, das andere ist automatisch böse. Das kann ja unabhängig von den klar vorliegenden Menschenrechtsverstößen in China auch so sein. So.
Klar, ultimativ braucht jede Kultur, jedes Land ihre eigene souveräne KI mit den eigenen Antworten. Mhm. Also die amerikanischen Modelle wurden auf dem Internet trainiert, das überwiegend liberales, also aus dem Blickwinkel der USA liberales Gedankengut umfasst. Das heißt, die werden nie andere Antworten generieren als wir sind alle gleich und so weiter. Aber momentan sehen wir, dass sich das ändert und es ändert sich ja auch das Mindset in den USA. Das heißt, auch große Unternehmen von Suchmaschinenbetreibern werden sicherlich den Bias, den die bisher in den Modellen hatten, die sehr auf DEI abgezielt haben, rausnehmen, um dann letztlich auch der neuen politischen Gesinnung in Washington Rechnung zu tragen.
Ja, ja. Und die neue politische Regierung da in Washington trägt wahrscheinlich dem Wählerwillen Rechnung. Ja, also am Ende ist es alles ein Pendel und wahrscheinlich schwingt das Pendel gerade von progressiv-liberal wieder ein bisschen mehr zu traditionell-konservativ. Dann wird es irgendwann in 20 Jahren wieder zurückgehen.
Ja. Ja, ich hatte gestern Abend ein ganz interessantes Gespräch mit Frank Otto, weil wir sprachen auch über die Regierung in den USA und wie dramatisch das ist und wie die Folgen sind. Und er war relativ relaxed und meinte nur, erinnerst du dich noch an Schill?
So. Ja.
Und dann
Roland Barnabas.
Richtig so. Und dann meinte er, der war innerhalb von kürzester Zeit, hatte der, glaube ich, 19%, ja. Also auch wesentlich schneller als die AfD. In Hamburg hat sie ohnehin keine Chance hier mit den ganzen Sozialdemokraten. Ja. Und er sagte, was ist von Schill geblieben? Ja. Die Uniformen der Polizisten, jetzt sehen sie ein bisschen schicker aus und dunkelblau und die Autos sind nicht mehr grün, sondern blau.
Ja.
So, that's it. Und das gab mir so ein bisschen Hoffnung, auch im Hinblick auf Trump, dass alles, was er gerade da an Schaden anrichtet, dass es sich wieder fangen wird und nivellieren wird. Die einzigen oder das große Problem, das ich sehe, ist in den USA Medicare und Medicaid. Also das heißt, diese staatlichen Programme zur Gesundheitsversorgung. Weil das sind Dinge, die kannst du nicht über Nacht einfach wieder zurückdrehen. Mhm. So diese ganzen verrückten Executive Orders, die er die ganze Zeit jetzt in durch die Gegend pustet.
Bildungsministerium abschaffen.
Ja, scheißegal. Also weißt du, das Bildungsministerium hat ohnehin auf Bundesebene wenig gemacht. Das geht jetzt auf föderaler Ebene, findet eigentlich die Musik statt.
Das ist schön, dass du das sagst, auch die meisten Menschen, ne, wenn die irgendwie hören, Trump schafft das Bildungsministerium ab. Er ist in den Köpfen der meisten Leute ja, dass er sagt irgendwie, es gibt überhaupt niemanden mehr, der für Bildung zuständig ist. Aber du hast recht, irgendwie über 90% der Bildungsthemen wird irgendwie in den Staaten entschieden und 10 oder unter 10% aus Washington.
Ja. Und das ist tatsächlich Bürokratieabbau. Ja, also ich habe das begrüßt, ja, weil also es spricht ja nichts dagegen, da einen Staat zu verschlanken und zu verdienen. Und ich habe selber lange in den USA gelebt und da habe ich diese Bürokratie schon zu spüren bekommen. Da fand ich, war Deutschland das McKinsey unter den Staaten im Vergleich. Auch als ich habe in mehreren Jahren in Spanien gelebt. Ich habe in mehreren Jahren Spaniens nicht geschafft, eine Landline zu bekommen. Also das heißt, ich habe es in mehreren Jahren in Spanien nicht geschafft, einen Festnetzanschluss zu bekommen.
Weil du keine Spanierin bist oder weil es wirklich auch für Spanier und Spanierinnen so schwierig wäre?
Das ist ebenfalls für Spanierinnen so schwierig. Ich habe gewartet, ich habe den Antrag gestellt, gewartet und bin dann wirklich einmal die Woche in das Büro gegangen und habe gefragt, was denn jetzt mit meinem Festnetzanschluss ist, weil ich brauche Internet.
Ja.
Und die haben mir jedes Mal gesagt, das sorry, dauert noch ein bisschen. Und in der Schlange mit mir waren sehr viele sehr aufgebrachte Spanier, denen es genauso ging, die dann Sachen rumgeschmissen haben und so. Währenddessen habe ich die ganze Zeit das WLAN meiner Nachbarn genutzt, also habe ich überlebt. Aber ich meine ja nur, dieses Bürokratieproblem ist wirklich imminent in den USA. Ja, diese haben viele Dinge, die langsam sind, die nervig sind, die ineffizient gestaltet sind. Und dass er da aufräumt, so vom Grundgedanken her, finde ich nicht schlecht. Nur die Frage ist, wie?
Ja. Toll, freue ich mich. Also finde ich auch, sehe ich auch so. Und ich versuche auch bei einfach vielen Nachrichten nicht sofort irgendwie Panik zu bekommen, sondern genau wie bei dem Beispiel eben mit Ronald Schill zu sagen, ja, vieles ist dann am Ende doch nicht so viel anders als vorher. Ja, egal, welche Panik man jetzt irgendwie schiebt und manche Sachen können vielleicht sogar sinnvoll sein. Insofern finde ich das irgendwie gut, da eher so ein bisschen optimistisch und weniger Hysterie zu haben, finde ich grundsätzlich, glaube ich, ganz gut. Du warst dabei ein bisschen stehen geblieben, in die Beratung jetzt gewechselt. Dein Titel ist jetzt Partner AI and Data. Was könnten typische Projekte, Kunden und Themen sein, die du beruflich jetzt angehst?
Also wir machen also zweierlei. Zum einen die typische End-to-End-AI-Transformation, was man früher so unter Digitalisierung verstanden hat. Früher hat man ein CDO eingestellt und dann erwartet, dass die ganze Firma digital wird. Ja, dann hat man Ordner gescannt und daraus Daten, Data Lakes gemacht. Heute macht man das Gleiche nur mit AI. Das heißt, man erwartet, dass die gesamten Prozessstrecken und alles, was in einem Unternehmen so passiert, mit AI entweder angereichert wird oder und wir sehr starke Effizienzsteigerungen sehen und stemmen können und es einfach alles schneller, höher, weiter wird. Und ich denke, dass dem auch so ist. Also man sieht tatsächlich, dass ein Mitarbeiter, der AI verwendet, ungefähr das Volumen arbeiten oder erledigen kann von 2 Mitarbeitern. Also das heißt, es sind wahnsinnige Effizienz. So, aber also das ist der eine große Themenblock und das ist dann sehr strukturiert. Das heißt, man macht erst eine Bestandsaufnahme und guckt, wie sind die Prozesse, wie sind die Produktstrecken, was auch immer da jeweils spezifisch in der Industrie ist und bietet dann Hilfe an, beziehungsweise guckt, wie man das verbessern kann, implementiert dann und wir schicken dann entweder Entwickler und die das dann machen und so weiter. So, das ist Themenkomplex Nummer 1. Themenkomplex Nummer 2 ist, wir machen auch viele Data Center, gerade das ist ein wichtiger Aspekt in der deutschen Wertschöpfung auch.
Wo ich zum Beispiel überhaupt nicht dachte, also ich dachte irgendwie, das Thema Data Center, da gibt es alle, die es geben muss, die gibt es jetzt. Und wenn, dann wird mal irgendwie ein alter Computer raus und neu reingestellt. Aber es werden viele Data Center neu gebaut gerade, ne?
Ja, absolut. Das ist, ich glaube, Amazon sagte, dass der Markt noch völlig ungesättigt sei und es nur zu 15% ausgeschöpft sei. Also das heißt, die Luft nach oben ist gewaltig, insbesondere weil wir die Inferenz jetzt sehen werden. Das heißt, die Abfrage der Modelle. Jensen sagte, also der CEO von Nvidia sagte, dass die Abfrage der Modelle, die Inferenz, ein Milliardenfaches von dem Training sein würde. Und bisher haben wir die Rechenzentren oder auch in den USA.
Im Thema Compute, also im Thema Rechenleistung.
Ja, im Thema Rechenleistung so. Das heißt, wenn jetzt die ganzen Unternehmen anfangen, wirklich Modelle on-premise oder Modelle zu haben und KI tatsächlich zu nutzen, so wie sie es nutzen sollten, und diese Abfragen permanent stattfinden, dann müssen die irgendwo computed werden sozusagen. Ja, die müssen irgendwo abgefragt werden. Und dafür braucht es Rechenzentren. So mit Grafikkarten, ja. Also nicht mit irgendwie kleinen Prozessoren, sondern mit idealerweise Nvidia-Grafikkarten so. Und diese Rechenzentren müssen gebaut werden. Und das, also wir beraten quasi die Planung, den Bau, wir stellen die Kontakte zu Nvidia her und so weiter. Das ist der zweite große Themenkomplex, den ich sehr interessant finde, weil ich glaube, dass Deutschland da wirklich aktiv an der Wertschöpfung von KI partizipieren kann, weil wir ja so ein bisschen Zug verpasst haben in den Basismodellen, aber in der Infrastruktur nicht so. Und ich glaube, das ist ein großer Teil und Deutschland kann sonst sicherlich auch an der Wertschöpfung, also wir haben gut Talente, es werden jetzt sicherlich wieder Talente aus Amerika nach Deutschland zurückkommen, die vorher abgeflossen wären, weil sie hier frei sprechen können, das ist ja für Wissenschaftler immer sehr wichtig, ne? Das heißt, wir haben Talente, wir werden Infrastruktur haben, wir haben Daten. Der ganze Mittelstand hat unfassbare Datenquellen. Also das Domänenwissen der Industrie ist gigantisch.
Und das ist ja auch etwas, was, also die LLMs wurden viel trainiert auf Papers und auf Nachrichten und auf Büchern und auf Websites und auf was auch immer, Texten. Aber genau das, was du erzählst, diese einmaligen Daten von Maschinen, von Produktion, von Fertigung, von Sensorik und so weiter, Temperatur. Also das sind alles die Sachen, die sind wirklich das Datengold von den einzelnen herstellenden, produzierenden Unternehmen.
Genau, und vor allem Deutschland.
Ja, ne? Die hat OpenAI nicht, die hat DeepSeek nicht. Ja.
Die Schraubenhersteller aus Bottrop. So.
Ja.
Ja, also die haben Datengold.
Ja.
Ja, nicht Grubengold, sondern Datengold. Und das ist das Interessante, glaube ich. Und das sind so die drei großen Säulen, die wir haben als Deutschland. Und wir beraten quasi in den beiden, in den Datengeschichten und natürlich in der anderen, jetzt natürlich nicht beim Talent oder beim Humankapital. Aber es ist schon interessant zu sehen, was da passiert. Und mir macht das auf jeden Fall bisher sehr viel Freude, muss ich sagen. Es ist auch mal ganz, ganz nett, nicht für ein Unternehmen verantwortlich zu sein.
In deinem Job bist du auch wieder, oder zusätzlich zu deinem Job, wie gesagt, ich sind immer so parallele Handlungsstränge. Jetzt bist du morgen wieder auf einer Keynote, hast du erzählt.
Aber das ist für meinen Job.
Das ist für deinen Job, okay. Ja. Ja, wenigstens etwas. Da erzählst du was wird das Thema sein?
Tatsächlich from Pilot to Product. Mhm. Also genau das Thema, wie man KI als Pilotprojekt am Anfang ins Unternehmen bringt und dann pilotiert und aber den Sprung zum Produkt selber oder zur richtigen Implementierung schafft. Weil wenn die Unternehmen das selber machen, glaube ich, scheitern 87% aller Versuche.
Wenn die Hörer und Hörerinnen sind wahrscheinlich morgen nicht da. Was sind auf dem letzten Slide die 3 Takeaways?
Das kann ich noch nicht sagen, ich bin noch nicht bei der letzten Slide.
Das wäre jetzt ehrlich. Okay. Wenn du auf so Events bist, hast du, und da kriegst du wahrscheinlich, ja, quatsch nicht die Leute an. Ich sehe das immer, ich will dann auch mal mit dir sprechen und da steht immer so eine Traube Menschen um dich herum.
Du bist immer hinter der Bühne, come on.
Ja, genau, am Buffet. Und hast du das Gefühl, die Fragen, die du so bekommst, das ist sozusagen homogen immer ähnliche Fragen, was dir zeigt, dass alle irgendwie die gleichen Herausforderungen haben, oder ist das schon wahnsinnig unterschiedlich und ein unheimlich zerklüfteter Markt, wer wo, wie weit gerade zum Thema AI steht in Deutschland?
Ja, ist wahnsinnig divers, der Fragenkatalog, okay, der mich da immer dem ich begegne. Aber interessanterweise, es gibt ja, also KI hat ja so viele Aspekte. So, das heißt, es gibt sehr viele soziale Fragen. Mhm. Es gibt Fragen
in Soziale Fragen könnten sein, ist mein Job noch sicher?
Zum einen oder zum anderen, was bringe ich meinen Kindern noch bei, wenn die KI alles ersetzt? Oh, ja. Mhm. Das bewegt viele. Ja. Also viele haben Sorgen und Ängsten im Hinblick auf die Zukunft. Ne? Ja. Und auch diese typischen Skillsets, die man ja den Generationen mir auch, ich habe Jura studiert, das heißt, mein Skillset ist halt eher textbasiert. Ne? Mhm. Diese ganzen Skillsets werden ja irgendwann über kurz oder lang obsolet werden.
Das heißt, jedenfalls. Mhm.
Was machen wir dann alle? Mhm. Ne? Also das heißt, das ist das eine, dann andere haben Sorge um Singularität. Ja, was machen wir, wenn die Maschinen übernehmen, wenn die KI irgendwann in die Systeme sich einmischt und anfängt, in den Energiesystemen oder wie auch immer mitzumischen? Mhm. Das ist eine große Sorge, ein großer Themenblock. Ich denke, also dann wirtschaftlich haben natürlich viele, viele Angst, viele Fragen. Viele schaffen es auch eben nicht, wissen nicht, wie sie anfangen sollen, KI zu integrieren in ihre Unternehmen als Unternehmer. Und ich rate denen dann immer, also erstens muss es top-down funktionieren. Das heißt, die Chefs müssen sich, das muss Chefsache sein. KI, die müssen sich mit KI in der Tiefe beschäftigen. Das ist Nummer eins. Mhm. Und Nummer zwei, ich rate allen immer klein anzufangen. So mit ganz klitzekleinen Pilotprojekten und kleinen Automatisierungen. Es gibt auch verschiedenste Tools. Make.com ist eins. Da kann man diese einzelnen Schritte aneinander reihen und sich selber Automatisierung schaffen.
Make.com ist so eine Software, so eine Art Frontend, wo ich mich dann an verschiedene APIs anbinden kann. Das heißt, im Unternehmen habe ich vielleicht eine API zu meinem CRM, zu meinem CMS, zu whatever, zu meinem Support-System. Und dann kann ich sozusagen sagen, wenn eine E-Mail in meinen Posteingang kommt und das Wort Hilfe drin steht, guck, ist die Person Kunde bei uns, hol dir irgendwie ihre Kundendaten raus, geh zum nächsten Tool, gucke. Und so könnte man dann in Make.com sich selbst per Drag-and-Drop einfach so kleine Abläufe und so zusammenbauen, ne?
Perfekt erklärt, genau so ist es. Kann man auch auch für sich privat machen irgendwie. Also das heißt, es ist wie ein Wenn-Dann-Filter und Steroids, ja?
Okay. Zwei Sachen hattest du eben erwähnt. Das eine finde ich, was erzählen wir unseren Kindern, was sie später machen sollen? Da möchte ich gleich einmal drüber sprechen. Aber das zweite war auch noch, dass du sagtest, die Sorge vor der Singularität. Und da hatte ich letzten Monat eine Studie gelesen. Genauen Zahlen habe ich natürlich wieder nicht im Kopf. Aber ich meine, sie hatten dann irgendwie mehrere Dutzend Mal einem Computer, der einfach nur einen ChatGPT-Zugang hat. Also jetzt auch gar keine verrückte große AI der neuesten Generation, sondern einfach das, was uns allen zur Verfügung steht. Und haben einfach gesagt, in 6 Stunden schalten wir dich aus. Punkt. Und dann überlegt, was macht der Computer jetzt damit? Und der Computer hat sozusagen mit AI Zugriff auf sich selbst, konnte also Zeug mit sich selbst machen. Mhm. Und in den meisten Fällen haben diese Computer dann angefangen, sich zu klonen. Also kleine AI-Fortpflanzungen zu machen und sie auf anderen Computern im Netzwerk versucht zu installieren, weil sie selbst erkannt haben, wenn ich ausgeschaltet werde, bin ich nicht mehr da. Also ist natürlich die logische Konsequenz dafür zu sorgen, dass ich mir sozusagen AI-Kinder mache und die im Netzwerk installiere, damit, wenn ich ausgeschaltet werde, noch eine Version von mir verfügbar ist. Und das war jetzt nicht nur irgendwie einer von 100, sondern in den meisten Fällen ist das irgendwie abgelaufen. Ja. Und wahrscheinlich kriegen wir es gar nicht mit, wann die Singularität passiert, weil ich es auch ziemlich gut vorstellbar finde, dass jetzt schon irgendwie viele solcher Dinge passieren, von denen wir gar nichts mitbekommen. Also das wird irgendwann, wird wahrscheinlich kein Datum sein, wo in der Bild dann steht, Singularität erreicht, sondern wenn irgendwann aus Versehen jemand merkt, huch, vor einem Jahr muss irgendwie unsere AI angefangen haben, sich in allen Kopierern zu installieren, wussten wir gar nicht. Ich glaube, sowas wird irgendwie in den nächsten 2 Jahren passieren.
Wie ein Virus.
Genau. Ja, genau, wie ein Virus. Mhm. Das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr spannend, dass das so viel weiter ist, als, glaube ich, viele schon denken oder ich zumindest dachte. Und das Zweite, was bringen wir unseren Kindern bei? Du hast, glaube ich, ungefähr 3 Kinder.
Ungefähr, ja.
Ja, ich habe auch ungefähr 3 Kinder.
Plus minus.
aber ich finde das auch teilweise schwer, gute Tipps zu geben, wo man sagt, da könntest du bis zur Rente irgendwie in deinem Job bleiben.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite finde ich es fast entspannt. Ich finde, es nimmt so ein bisschen den Druck raus. Das heißt, dass früher wurden ja die Karrieren einiger Kinder strategisch geplant. Das heißt, die Eltern haben genau vorausgeplant.
Boah, weißt du das?
Ich durfte keine Kunst studieren, ich musste Jura studieren, deswegen weiß ich das ja genau. Auf jeden Fall, nur jetzt, wo keiner wirklich weiß, was passieren wird, kannst du keinen wirklichen Rat mehr geben. Das heißt, meinen Kindern gebe ich den Rat, dass sie das machen sollen, worin sie gut sind. Nicht unbedingt das, was sie gerne möchten oder wo sie Spaß dran haben, sondern das, wo sie eine Begabung dran haben. Weil irgendwann werden sie dann noch besser und in Dingen, in denen man wirklich sehr gut ist, die macht man gerne und die wird man weitermachen. Und es bringt dann auch einen Mehrwert für irgendwen, sie selber oder wie auch immer. Nur das rate ich denen. Der eine hat eine naturwissenschaftliche Begabung, die andere hat irgendwie eine künstlerische Begabung, der dritte eine sprachliche Begabung. Das heißt, die werden sicherlich alle in diese Richtung gehen. Aber alles, was Text ist nochmal und mathematisch, alles, wo wir uns hinsetzen müssen und tippen und so weiter, das wird alles obsolet werden, ob wir es wollen oder nicht. Ja? Das heißt, die ganzen, was wir auch denen in der Schule beigebracht haben, ich glaube, es sind noch die letzten Generationen, die diese klassische Bildung in der Schule haben, wo sie wirklich diese absoluten Basic Skills lernen, die später keiner mehr können muss in der Form. Also ich glaube deswegen, diese ganzen Menschen oder menschlichen Skills werden immer wichtiger werden. Das heißt, dass Menschen miteinander klarkommen. Ja, die Zeit der Hyper-Nerds, die in den Kämmerchen sitzen und Gutachten schreiben, wird vorbei sein. Das heißt, jeder muss wieder lernen, miteinander klarzukommen, ja, diese Empathie zu üben und so weiter. Ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Wir sind ja teilweise ein bisschen zu Maschinen geworden und ich glaube, der Prozess wird jetzt rückläufig sein. Ich meine, unsere Gehirne entwickeln sich auch zurück, ja. Also wir haben eigentlich den Peak der Intelligenz überschritten. Ich glaube, seit 2010 ist das. Und jetzt hat man gerade gesehen, dass durch KI und ChatGPT ist es noch viel schlimmer geworden, ja.
Diese IQ-Überschreitung heißt nicht, dass, also der Durchschnitt wird halt weniger.
Ja.
Und das sozusagen, es kann trotzdem sein, dass es immer noch sogar in Summe mehr Menschen gibt, die auch immer noch schlauer werden, aber es gibt halt auf der anderen Seite wahnsinnig viel mehr, die nicht so schlau sind. Also ich glaube, es ist jetzt irgendwie nicht so, dass.
Na, die Kurve, die gaussische Normalverteilung flacht ab.
Ja, genau, aber es ist zum Beispiel auch die Niederländer waren, glaube ich, immer das größte Volk der Welt. Und aber seit den 90ern sind sie das nicht mehr, werden sie sozusagen immer kleiner. Trotzdem gibt es natürlich immer noch neue Größenrekorde und es gibt weiterhin wahnsinnig viele große. Aber bei denen ist diese Kurve verschiebt sich, weil durch bessere Medizin viel mehr kleine Kinder überleben, die früher gestorben wären. Und die aber sozusagen so schwach sind, dass sie nicht größer als 1,64 werden und deswegen auf diesen Schnitt kommen. Das heißt, es ist gar nicht mal so, dass wirklich vorne sich irgendwas verschiebt, sondern durch bessere Medizin hinten, die früher sonst gar nicht es geschafft hätten, irgendwie groß zu werden, dass die überleben und dann natürlich den Größendurchschnitt nach unten ziehen.
Ja, gut, okay. Das also ist ein sehr guter Vergleich, aber man hat trotzdem festgestellt, dass die kognitiven Fähigkeiten, vor allen Dingen seit Einbruch von ChatGPT, einfach in den Keller gehen. Menschen lesen nicht mehr die Lesefähigkeit der Kinder. Menschen haben keine Reasoning-Fähigkeiten mehr oder übertrieben gesagt, aber die Urteilsfähigkeit geht zum Beispiel auch runter. Und alles, was halt kognitiv uns ausmachte, wird immer weniger. So.
Ja.
Wer weiß, also ich akzeptiere es für was es ist, ja, aber wer weiß, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre. Ja,
das stimmt. Du hattest eben noch was irgendwie zum Thema Bildung oder sowas erzählt. Oder hast gesagt, wir sind jetzt irgendwie die letzten vielleicht Klassen oder Jahrzehnten, die so diesen typischen Front-School-Unterricht haben. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen gelesen, in Texas gibt es eine Privatschule, die hat einen AI-Tutor eingebaut und ist dadurch in
15%.
Ja, ist dadurch in kürzester Zeit irgendwie in die Rankings irgendwie nach oben gegangen.
Ja.
Und das ist hört sich natürlich toll an.
Ja, das ist ja auch der, ich finde, das ist einer der Hauptanwendungsfälle der KI, also das und Medizin, dass man den Kindern personalisierte Tutoren an die Seite stellen kann, die sich genau auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kindes einstellen können und denen dann helfen können. Ah, super. Medizin auch. Es kam gerade am 20. März kam eine Studie raus, die ein neues KI-Modell bewertet hat. Und das KI-Modell konnte Krebs jetzt mit einer Diagnosegenauigkeit von 99,26% diagnostizieren. Also ich finde es Wahnsinn, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, die beiden Anwendungsfälle, auf die sollten wir uns als Gesellschaft auch am meisten fokussieren.
Und freuen. Und auch, glaube ich, wenn die Kinder irgendwie sagen, mit AI wird irgendwie alles schwierig oder ich weiß gar nicht, was machen soll, auch immer wieder vielleicht an solchen Themen irgendwie Spaß auf das Thema machen und sagen so, stell mal vor, irgendwie tausende Jahre sind Leute dann irgendwie mit in jungem Alter an diesen Krankheiten gestorben und AI sorgt jetzt in Jahrzehnten dafür, dass wahrscheinlich die meisten Fälle irgendwie behandelt werden können, vorhergesehen werden können, Lösungen gefunden werden. Das ist schon unfassbar stark.
Genau, auch wenn der Kopierer mit dem LLM als Virus dich nachts terrorisiert.
Ja, aber sozusagen, er kann mir ja irgendwie dann schöne gute Nachtgeschichten ausdrucken oder sowas. Dein nächster Handlungsstrang im Leben der Elisabeth Lorange ist Podcasterin.
Sehr gut.
Tech and Tales heißt er.
Ja.
Auf die letzten 17 Bewerbungs-E-Mails bist du nicht eingegangen, dass ich mal zu euch komme. Deswegen ist das jetzt umgedreht.
Doch, ich freue mich auf dich in der nächsten oder übernächsten Folge.
So einfach ist das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So einfach ist
so
das.
So einfach.
Ja, Podcast öffnet dir alle Türen und Toren. Du hast da irgendwie tolle Gäste. Kannst du uns so ein kleines Potpourri der letzten Wochen geben, was für Gäste du hattest und was ihr jeweils so für Themen besprochen habt? Ich hatte zum Beispiel zuletzt gehört, dass der Kollege Michael Trautmann bei euch war.
Genau.
Grüße gehen raus.
Ja, das war ein sehr schöner Podcast. Michael Trautmann war da. Michael ist auch ein, der ist genauso umtriebig wie ich, noch viel mehr. Der ist Unternehmer, der hat jetzt Hyrox gegründet, der promoviert, ist Werber, hat ein Unternehmen gegründet und ganz viel gemacht. Und mit ihm sprach ich über New Work.
Habt ihr über die Größe von Hyrox gesprochen? Wahrscheinlich, ne?
Nee.
Aha, ich hatte nur irgendwie mal mit halbem Ohr gehört, dass das ein so großes Unternehmen inzwischen ist, mit so viel Events, so viel Leuten, die das gut finden. Also das, glaube ich, der Wert von so einem Hyrox unfassbar viel mehr ist, als viele Leute irgendwie im Kopf haben.
Echt?
Aber
Nee, nativ habe ich, also das habe ich nicht gefragt.
Ja, irgendwie. Okay.
Es ging mehr so um New Work, weil der Fokus meines Podcasts ist, mit verschiedenen Experten zu sprechen und ihre Perspektive, also aus ihrem Expertenwissen auf KI beziehungsweise Technologien zu gucken. Das heißt, es ist weniger ein Personality-Podcast, noch ist es irgendwie ein reiner Interview-Podcast, sondern es ist wirklich der Fokus auf Tech. Und deswegen wollte ich von ihm wissen, wie er die KI und Technologie in der Zukunft sieht. So. Aber das war nicht nur Michael da, es war auch, ich glaube, das Mal davor hatte ich Sascha Lobo da. Ja. Sascha ist auch wahnsinnig spannend. Er hat quasi die gesellschaftliche Perspektive von künstlicher Intelligenz gesehen. Und der hat, ich habe mal eine Keynote von ihm gesehen und das fand ich einfach so einen klugen Spruch. Der meinte, er sei kein Bus, deswegen müsse er jetzt nicht jeden mitnehmen. Mhm. Also, ist auch ein Statement, ja. Mhm. Also, er muss sich quasi nicht auf jeden Scheiß einlassen. Also Sascha war da, dann war.
Fallen dir zu aus der Folge von Sascha noch ein paar Themen ein, über die ihr gesprochen habt?
Also wir sprachen eben auch über dieses Domänenwissen. Das heißt, da er sieht da auch die Zukunft der KI letztlich und die Zukunft von Deutschland. Das heißt, dass er sprach darüber, dass die Mittelständler plötzlich am Aufwachen sind und kein FOMO haben, aber er nannte es Sense of Urgency. Mhm. Dass sie die auf einmal wissen, wie dringlich letztlich die ganze Geschichte geworden ist und dass sie daran partizipieren müssen. Und das verstehe ich auch. Ich meine, letztlich ChatGPT hat einen Tag für eine Mio-User gebraucht und Netflix 3,5 Jahre. Ne? Also das heißt, auch selbst in Hintertutzing wird man irgendwie gemerkt haben, dass KI wichtig ist. Und übrigens, die Anwendungsrate sozusagen, die Adoption Rate von KI in Unternehmen, ist Deutschland Weltführer. Oh. Und zwar ist es doppelt so hoch wie in den USA bei uns. Liegt da bei 23% aller Unternehmen versus 11. Also dass wir sind schon Maschinen, ne?
So ist es. Aber nicht. Das ist ziemlich cool zu hören. Ich hatte zuletzt im September letzten Jahres, es gibt irgendwie in den USA das Bureau of Statistics oder sowas.
Da waren es 5%,
genau. Ja, genau, ne? Irgendwie, da waren es irgendwie 5% und es war sogar irgendwie ein halbes Prozent runtergegangen zu Anfang 2024. Und wenn ich jetzt irgendwie höre, dass in Deutschland irgendwie 23% sind, das versus ist ja 11, total super. Okay.
Ja, ist total super. Das heißt, wie gesagt, wir uns fehlt nur immer die Basistechnologie, weil wir nicht investieren, weil wir eine falsche Kapitalkultur haben und nicht verstehen, dass wir in Innovationen und so weiter investieren müssen. Mhm. Stattdessen investieren wir halt in andere Dinge, sagen wir mal so, oder gar nicht oder zu wenig. Aber wenn wir es dann tun und wenn wir es dann umsetzen, glaube ich, auch in unserer Kultur, wenn wir aber was machen, dann machen wir es gründlich so. Und deswegen sind wir inzwischen Anwendungsweltführer, Weltmarktführer, trotz unserer schwierigen Regulatorik. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn es bei uns auch noch einfacher wäre. ja, ohne diese 400.000 Gesetze und DSGVO und AI Act ja. und hast du nicht gesehen. Also ja, sehr spannend. Dann war Pip Klöckner war bei mir. Mhm. Der hatte, das war ein Gespräch eher über dir. Philipp Klöckner? Ja. Achso. Philipp hat auch einen sehr guten Podcast, Doppelgänger, zusammen mit Philipp Glöckler. Mhm. Und die beiden sprechen zweimal die Woche über die aktuellen Tech News. Mhm. Und genau, wir haben da eigentlich eher über DeepSeek gesprochen. Also was United States of China quasi, also was dieses Modell mit der Welt irgendwie anrichtet. Und
ihr beratet ja. Ich berate auch. Ja. Mhm. Ab zwei Beratungstagen irgendwie komme ich und helfe. Und ich habe teilweise Kunden, für die ich so kleine AI-Prototypen mitbaue.
Cool.
In Python und so weiter. Und wir hatten für ein Thema DeepSeek verwendet. Mhm. Und das hat überhaupt nicht gut funktioniert.
Warum?
Also wir haben die API von DeepSeek verwendet, haben Daten hingeschickt und gesagt, bitte so strukturieren und als JSON zurückschicken, weil wir damit dann weiterarbeiten wollten. Und ich glaube, in 60% der Fälle kam ein leeres JSON zurück. Und es hat irgendwie, glaube ich, 10 Sekunden gedauert pro API-Call oder sowas. Das heißt, die Geschwindigkeit war grausam und die Fehlerrate war unfassbar hoch, sodass wir irgendwie geguckt haben, da haben wir das Programm irgendwie falsch geschrieben, rumprobiert und so weiter. Und dann haben wir einfach die API ausgewechselt gegen ChatGPT. Und dann war das irgendwie 0,7 Sekunden und knapp 100% kam sinnvolles JSON wieder. Also in der Zeit, in der ich es vor 2 Wochen ausprobiert habe, war die DeepSeek API wahnsinnig unzuverlässig, wahnsinnig langsam und wirklich schlecht. Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ja, DeepSeek ist ja auch erst seit 2 Monaten live. Aber so ein kleines bisschen war das für mich mein persönlicher Moment, weil ich dachte so, ja, irgendwie alle sagen es DeepSeek und habe ich ja gelesen. Aber wenn ich damit arbeiten wollte, war es überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich von OpenAI an Qualität bekomme gerade.
Ja, du musst sehen, dass DeepSeek, die haben wahrscheinlich released, bevor sie überhaupt ready waren.
Richtig, ja.
So, das heißt, Nummer 1, Nummer 2, die API-Zugänge zu machen, das machen die Unternehmen immer als letztes, das zu pflegen. Weil das ist, also zeitweise, zum Beispiel haben wir, glaube ich,
bringt kein Growth.
Genau, es bringt kein Growth. Und die wollen, deren Fokus, ich glaube, das war auch außerhalb von deren Fokus. Deren Fokus ist B2C und nicht B2B. Und API-Calls machen typischerweise ja die Businesses, wie wir das gemacht haben. Also wir hatten auch mal API-Calls mit OpenAI. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vor einem Jahr, als wir hier saßen, haben wir mal darüber gesprochen, dass die API, dass OpenAI unten war. Und es lag auch, also deren API-Call nicht mehr funktionierte.
Ja, und ganz viele Softwares und ganz
genau.
viele...
Genau, und dann hatte ich lauter angry Customers, die fragten, was denn los sei. Und das lag aber auch an deren API tatsächlich. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist das, also und das zu pflegen ist ja auch anstrengend. Ja, also das heißt, du hast dann Entwickler, die sich darum kümmern müssen und so weiter. Und es, wie gesagt, bringt kein Growth. Das heißt, da werden die sich als letztes darum kümmern. Mhm. Ne? Aber die sind ja auch nicht dafür bekannt, irgendwie zu innovieren oder so weiter. Ne? Die kopieren und skalieren und der Rest ist eigentlich egal.
Seid ihr in der Beratung auch jemand, der sagt, hier wären mal 600 Mitarbeitende, das könnten wir eigentlich in 2 Jahren wahrscheinlich durch die Maschine setzen? Also ist das wird ja bei manchen Beratern, haben ja irgendwie so das Stereotyp, Berater rollt rein, Mitarbeiter rollen raus. Ist das auch ein Thema, das viele Unternehmen bei euch anfragen?
Momentan nicht, aber es wird sicherlich kommen. Mhm. Ja. Aber ich meine, das ist halt Teil des Spiels und dafür, wenn die 600 gehen, können dafür vielleicht die 1800 ihren Job behalten. Das heißt, so ist halt Teil der Wirtschaft.
Gibt es eine Industrie, die deiner Meinung nach gerade teilweise schon gesagt, irgendwie Leute, die irgendwie Sachen tippen, vielleicht in der Support-Themen arbeiten, gibt es Industrien, die gerade durch AI gekillt werden?
Ja, die ganze Entwicklerindustrie wird gekillt. Mhm. Also wenn du dir die Kurven anguckst nach Nachfrage Entwickler USA auf den jeweiligen Hiring-Plattformen, siehst du, dass die Nachfrage nach ganz normalen Python-Entwicklern einfach zusammengebrochen ist, weil das natürlich der erste Case ist, also was andere Entwickler sozusagen nutzen. Das heißt, ein Entwickler ist mit KI 10-mal so performant wie 10 kleinere, jüngere Entwickler. Deswegen, also die ganze Programmierungsbranche wird sicherlich über kurz oder lang von KI ersetzt werden. Ich denke, der zweite große Bereich, der jetzt langsam disruptiert wird, ist Marketing. Mhm. Also das heißt, beziehungsweise das Generieren von Assets. Es gibt einige Ads, die wurden nicht für, also hat Adidas nicht selber mandatiert, aber wurden im Adidas-Style gemacht und die wurden komplett KI generiert und die sehen fantastisch aus. Mhm. So, dann zum Beispiel die Door Brothers heißt, das ist ein Studio aus LA, die machen KI-Kunst, wenn du so möchtest. Die machen so viele coole Ads alle schon, komplett mit AI generated. Also das ist eine Frage von Monaten eigentlich. Und da werden, also KI in der Werbung, das wird wirklich Jobs ersetzen, meines Erachtens. Oder auch solche Dinge wie Synchronsprecher. Mhm. Ja, so wie früher gab es ja noch, oder es gibt ja noch vereinzelt staatlich geprüfte Übersetzer. Mhm. Weißt du, es gibt aber auch DeepL und Google Translate. So, das heißt, das sind alles so Industrien, die sich jetzt langsam in irgendeine andere Richtung diffundieren werden. Also die Leute, ne?
Gibt es Themen, die dich wachhalten durch AI? Also machst du dir durch irgendwas Sorgen? Irgendwelche AIs, die entscheiden, I don't know, irgendwelche Waffensysteme hochzufahren oder lebenserhaltenden Stromsysteme runterzufahren? Also gibt es irgendwas, woran du denkst oder wo du mitbekommst oder Dinge gelesen hast, die wirklich irgendwie dir Sorge bereiten könnten?
Ich denke nicht, weil ich glaube, ultimativ wird AI zumindest in der nahen Zukunft erstmal mehr Gutes tun als Schlechtes. Das heißt, gerade auf der pharmazeutischen Seite, wie ich sagte, auf der medizinischen Seite wird KI sensationelle Fortschritte machen. Die dunkle Seite der AI ist sicherlich in der Kriegsführung und in dem ganzen Defense-Sektor, wenn du so möchtest. Das heißt, wenn du da Systeme hast, die dezidiert töten können, musst du dir halt sehr gezielte Fragen oder muss man sich sehr viele Fragen stellen, wie man das Ganze ausgestalten möchte. Ne? Man kann auch sagen, dass KI kann auch niemanden vergewaltigen. Also das heißt, vielleicht ist es gar nicht, oder weißt du, Waffensysteme, die KI gesteuert sind, können vielleicht auch gezielter Menschen umbringen, wenn du so möchtest. Das ist eine schreckliche Realität. Aber ich denke, da dreht sich momentan auch die gesamte Aufmerksamkeit der Industrie hin, weil in diesem ganzen Dual-Use-Bereich gelten andere Gesetze. Das heißt, dort können Dinge entwickelt werden, die im zivilen Bereich eben nicht entwickelt werden können, weil der AI-Act in seiner Form dort nicht gilt. Das heißt, momentan wollen viele eigentlich nur noch in Defense entwickeln für den Dual-Use-Bereich und sich darauf fokussieren. Und das, ich will sagen, hält mich ein bisschen wach, aber ich stelle mir natürlich schon die Frage, wo wir als Land, Gesellschaft, Kontinent und so weiter hingehen. Mhm. Ja, das sind eher geopolitische Fragen mit ein bisschen AI als weniger AI. AI, wir haben das ist ein Point of No Return. Mhm. So, das muss allen klar sein. Die Kraken, LLMs, die sich wie ein Virus auf deinen Kopierer zecken, die werden da bleiben.
Ich finde, Dual Use ist so ein lustiges Wort, weil ich irgendwie noch kein ziviles Produkt von ihrem Dual Use gesehen habe, sondern das heißt einfach Dual Use, aber hat natürlich irgendwie komplett nur militärischen Einsatzzweck. Und dass man irgendwie sagt, hier ist unsere militärische Variante und hier ist das, was wir sozusagen in der privatwirtschaftlichen Variante bauen, das ist ja bei den meisten überhaupt nicht so, sondern die geben natürlich erstmal 99% Gas auf der Single-Use-Seite. Aber es ist witzig, dass man trotzdem irgendwie sagt, es ist Dual-Use und damit ist es irgendwie total fein. Aber
naja, der Ursprung liegt daran, dass es eine andere Zeit war. Ne? Wir waren ein total pazifistischer Kontinent.
Da war das Feigenblatt noch wichtiger.
Selbstverständlich. Da konntest du nicht eine Drohne verkaufen, die nicht auch irgendwelche Felder nach Trockenheit absuchte. Ja. Wenn sie nicht gleichzeitig den Feind irgendwie
konnte. Ich bin totaler Fan von guten Verteidigungs- und Abschreckungs-Unternehmen und also ich finde das super. Also ich würde nur sagen, man kann auch wirklich sagen, hey, wir bauen da etwas, was im Ernstfall dafür sorgen wird, unsere Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Emanzipationsrechte und so weiter zu verteidigen. Insofern finde ich bin keine Kritik an Dual Use oder an diesen Defense-Startups, die es gerade gibt, sondern eher ein großes Dankeschön. Ich finde das eher sehr, sehr angenehm oder sehr beruhigend, dass da mehr gemacht wird als vielleicht vor ein paar Jahren.
Ich auch. Ich meine, es ist halt der Wandel der Gesellschaft momentan. Ja. USA tut uns fast einen Gefallen mit ihrer momentan relativ interessanten Außenpolitik, indem sie uns dazu motivieren, endlich die Versäumnisse der letzten 40 Jahre aufzuholen.
Ja, das überwiegt bei mir auch, genau. Hast du noch viel mit Gründerinnen und Gründern zu tun, die zum Thema KI unterwegs sind in Deutschland? Ich hatte diese Woche mit jemandem gesprochen, der sagte, an der Kohle scheitert es auch nicht. Auch so ein SAP hat ja genug Kohle eigentlich, um eine unfassbare KI zu bauen. Aber es gibt jetzt auch nicht SAP-GPT, sondern die haben halt alle irgendwie keinen Bock auf dieses Risiko. Und ist aber nicht so, dass die Kohle nicht gibt. Also SAP hätte ja auf jeden Fall genug Geld, um was Unfassbares zum Thema AI zu bauen.
Also zur ersten Frage, ich habe mit ganz vielen KI-Gründern noch zu tun. Ich glaube, ich komme aus dieser Bubble auch nie wieder raus. Ich habe auch festgestellt, dass obwohl ich jetzt in der Beratung bin, bin ich trotzdem immer noch in dieser Venture-Bubble.
Das ist einfach nur noch ein Job obendrauf gekommen eigentlich, ne?
Ja, ist so. Ich glaube, ich war da die letzten 15 Jahre auch und ich werde da auch die nächsten 30 Jahre sein quasi. Nur bringe ich jetzt Beratung dahin. Das ist ganz interessant, weil da sind, also in unserem Ökosystem, in unserem Startup-Ökosystem ist das sehr viel Talent, finde ich. Also die sind sehr viele, sehr begabte Leute, die lean, schnell, gut arbeiten können. Das heißt, jeder, der das zu den Leuten möchte, be my guest, bitte. Das heißt, Zugang zu Talent ist eins, aber auch zu Ideen und Innovation. Das sind natürlich die Ersten, die die neuesten Shit ausprobieren und umsetzen, der dann erst Jahre später in die richtige Arbeitswelt irgendwie Eingang findet. So die ganzen Arbeitsprozesse, so Agile und so weiter, das kommt ja, ganze New Work, das kommt ja alles aus der Startup-Welt initial, aus Tech. Und hat dann den Weg gefunden in die großen Schiffe sozusagen der Industrie. Das heißt, ja, ich habe mit denen zu tun. Die zweite Frage, warum die deutschen Unternehmen, also SAP ist ja, ist top of class momentan, auch wenn man sich die Kurse anguckt. Die, glaube ich, warten ab. Die haben so eine bisschen taxierende Einstellung, so ähnlich, finde ich, wie Apple. Weißt du, wenn du siehst, dass Apple hat ja auch keinen großen CapEx-Spend für Chips, die kaufen auch keine Chips, die partizipieren auch nicht in diesem wahnsinnigen Wettrüsten, die haben sich erstmal mit verschränkten Armen zurückgelehnt und warten ab, was ich nicht schlecht finde, weil Apples Stärke ist sicherlich Hardware und nicht irgendwelche, die sind nicht bekannt dafür, dass sie gute Software bauen oder irgendwie Foundational Technology da irgendwie erschaffen, daher... Ich finde es gar nicht schlimm und ich finde es vor allen Dingen nicht schlimm, weil wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, wie krass die Halbwertszeit dieser Modelle ist. Das heißt, die bleiben maximal 7-8 Tage on top und werden dann von einem neuen Modell, was wieder 800 Millionen im Training gekostet hat, überholt. Ich meine, das sind die teuersten Neuwagen, die du dir vorstellen kannst.
Eine Zeit lang gab es ja diese Falcon-Modelle, die kamen, glaube ich, aus den UAEs und wurden da dann irgendwie trainiert oder haben so ein bisschen UAE als AI und ist jetzt aber auch, redet man wieder nicht mehr so viel drüber. Also genau wie du sagst, ne, dann kommt irgendwie die eine, wupp, jetzt das andere. Wird natürlich auch mal gesagt, dass der DeepSeek-Moment zeigt auch, dass es eben noch nicht alles entschieden ist, dass noch ganz viel passieren wird, dass auch Europa noch irgendwie viele Chancen hat, wenn wir vielleicht mit unseren proprietären, monolithischen, super einmaligen Daten unsere gute Use Cases machen. Was eigentlich eher motiviert zu sagen, es passiert noch ganz viel. Es ist okay, jetzt noch nicht für sein Unternehmen gefunden zu haben, womit man irgendwie ab nächsten Monat irgendwie Geld durch AI verdient. Aber es ist wichtig, dran zu bleiben, es ist wichtig, Piloten zu machen, es ist wichtig, irgendwie die IT vorzubereiten. Wir waren gerade Teil einer Vodafone-Veranstaltung Elevation, da warst du ja auch ein paar Mal zu Gast. Und da haben dann die Speaker und Speakerinnen auch irgendwie versucht, klarzumachen, egal in welche Richtung sich das irgendwie ausdifferenziert und ausgestaltet, es braucht erstmal eine IT-Struktur, wo irgendwie die Daten zentral gehalten werden können, wo die Daten irgendwie zugänglich sind, wo irgendwie Sachen dazugeschaltet, abgebaut werden können, wo man vielleicht irgendwie auch Cloud-Lösungen probiert, weil die irgendwie einfacher skalierbar sind oder sowas. Und das ist wahrscheinlich irgendwie jetzt auch so ein Feld, wo viele Unternehmen dran sind und wo dann in 1-2 Jahren gesehen wird, jetzt ist irgendwie diese gute Foundation-Grundarbeit da und jetzt wird es wahrscheinlich dann auch immer mehr Produkte, Lösungen und individuelle AI-Experimente geben.
Auf jeden Fall. Und ich meine, LLMs werden einfach zu Commodity oder auf Deutsch Handelsware. Das heißt, die werden, wie du probierst DeepSeek aus, die API geht nicht, okay, fine, aber irgendwann wird auch die gehen.
Ja.
Das heißt, die werden austauschbar. So, das zweite oder der zweite große Grund, glaube ich, warum SAP zum Beispiel und andere auch noch abwarten, ist, dass es noch gar nicht gesagt ist, dass LLMs in der Form die Antwort auf alles sind, weißt du? Es gibt der Head of AI, Jan LeCun von Meta, postuliert immer wieder, dass er sagt, dass die Skalierungsgesetze nicht unendlich sind. Das heißt, du kannst zwar 200.000 Chips auf so ein Modell werfen, so wie Elon Musk das gerade mit Grok gemacht hat, nur irgendwann wird es seine Grenzen finden, weil die menschliche Welt, die dreidimensionale Welt nicht von LLMs verstanden werden kann, die auf Buchstaben basieren. Mhm. Und weil Buchstaben halt ultimativ nicht alles erklären können, so die physikalische Welt. Und er glaubt eben, dass es ganz anderer Architekturen bedarf, um AGI zu bauen oder das Next Level an künstlicher Intelligenz zu erreichen.
Und auch weil Sprache einfach so wahnsinnig viel unterschiedliche Bedeutung hat. Also wenn du und ich was aufschreiben, können wir zwar die gleichen Worte wählen, aber wir haben wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung davon. Und das ist dann auch im Training so wahnsinnig schwer. Dass einfach
die Semantik.
Nicht, ja, genau. Ne, das ist irgendwie nicht alles logisch und genau gleich für jedermann gilt, sondern dass es einfach wahnsinnig viele Interpretationen von Sätzen, Erklärung, Beschreibung gibt und man deswegen gar nicht den des Pudels Kern da wirklich irgendwie so in LLM gießen kann.
Ja, das ist auch das Problem, warum es nicht auf allen Sprachen gleich funktioniert. Ja. Also die LLMs, die wir so sehen, die sind ja trainiert auf Englisch beziehungsweise auf dem Internet, was zu 50% Englisch ist. Das heißt, es ist eigentlich nur möglich, in romanischen Sprachen das zu übersetzen. Ja, es funktioniert halt nicht sehr gut auf Chinesisch, Koreanisch und Japanisch, sondern es ist überwiegend auf romanischen Sprachen verwendbar. Und klar, ich meine, man muss dann halt irgendwann gucken, was es gibt sicherlich viele Ansätze, das neu zu gestalten, aber der Durchbruch hat noch nicht stattgefunden. Aber meistens ist ja ein Durchbruch in der Wissenschaft nicht ein singuläres Event, sondern es ist eine Anreihung von kleinen Mini-Durchbrüchen. So. Und irgendwann kommt dann das Neue. Also bei den aktuellen Modellen war das dieses Paper der Gewichtung von Google, von DeepMind, Attention is all you need, so. Und das wird es wiedergeben. Diesen Schritt, ja, diesen Innovationsschritt, den wird es irgendwann wiedergeben.
Was ist dein Top-AI-Produkt, welches du täglich nutzt?
ChatGPT, definitiv.
Same. Es ist wirklich angenehm. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und zugeguckt und du erzählst und hast irgendwie mal überall, wo man reinpiekst, hast irgendwie was und hast Zahlen, hast Beispiele und so weiter. Und ich habe auch so im Feedback zu alten Folgen oder auch auf den Veranstaltungen, wenn ich mit dir war, dann sagen sie so, oh, die Elisabeth, die ist ja so toll und das ist ja so toll, das ist ja so schön und so weiter. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, gerade für die Leute, wie machst denn du das eigentlich?
Ich glaube, ich habe einfach Glück von der Natur, dass ich viel Rechenkapazität geschenkt bekommen habe vom lieben Gott. Das heißt, ich bin sehr, glaube ich, relativ schnell einfach im Verstehen von Dingen.
Und wenn du jetzt rausgehst und falls du irgendwie in der Bahn oder im Taxi sitzt oder sowas, hast du dann sofort irgendwie 3 Tech-Seiten auf, wo du irgendwie die Nachrichtenüberschriften skimmst oder wie? Also wie siehst du so deine Informationsgewinnung? Gibt es da Prozesse? Passiert das on the fly?
Ja, es ist ein kreativer Prozess. Also ich funktioniere sehr viel über Bilder wenn ich meine Präsentation mache, dann habe ich viele witzige Memes drin. Ja, ich
stimmt. Dein Insta-Account macht halt auch Spaß. Ja, da ist immer sozusagen immer so Screenshots oder Beispiele, teilweise dann auch wirklich weirde Sachen, die so gerade passieren. Und dann oft schreibst du da irgendwie noch einen Satz dazu oder sowas. Ja,
ja, weil ich es alles immer witzig finde. Ja. Ich habe einen super, super nerdigen Sinn für Humor. Ja. Das ist, glaube ich, auch für viele schwer nachzuvollziehen. Und Nummer 2, ich bin auditiv und ich mag gerne Bilder. So, das sind die beiden Dinge, deswegen war Jura besonders painful. 10 Stunden lesen am Tag. Aber was ich allen raten kann, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich so langweilige, trockene PDFs irgendwie, zum Beispiel State of AI, glaube ich, von McKinsey kam gerade raus. Und dann habe ich den bei Notebook LM in einen Podcast gießen lassen. Und das heißt, wenn ich dann auf dem Fahrrad bin und mir, anstatt dass ich es lese, ziehe ich mir dann halt den Podcast dazu rein.
Wer das noch nicht gemacht hat, Notebook LLM ist ein Produkt von Google. Das ist dann meistens dabei, wenn man zum Beispiel eine Google Suite hat. Und da kann ich ein PDF hochladen und dann kann ich mir das als Audio-Podcast zusammenfassen lassen. Und dann hat man meistens so 2 Stimmen, vielleicht eine männliche und eine weibliche. Ja. Und dann sagen sie, hey Jim, wir haben gerade dieses AI, State of AI bekommen von McKinsey. Da ist wieder viel passiert, ne? Also dann ist es auch richtig.
Hervorragend.
Ja, ist verrückt. Ist wirklich,
ja,
wirklich
Notebook verrückt. LM heißt das, glaube ich.
Ja, Notebook LM. Kann auch sein, ja, Notebook LM.
Und es ist also vor allen Dingen, es ist unterhaltsam und es ist natürlich und die Stimmen sind gut. Also es ist erinnert mich so ein bisschen an so einen Pivot-Podcast. Ja.
Toll. Okay, das heißt, so machst du das. Du hast teilweise ein bisschen in der Genlotterie gewonnen. Teilweise bist du einfach von deiner Persönlichkeit her nerdy und dich interessieren solche Themen. Und
ich arbeite hart.
Du arbeitest hart. Und du bereitest dir die Informationen so ein bisschen so auf, dass sie dir leichter zufließen, als dass du jetzt irgendwie sagst, 67 Seiten PDF auf dem Handy lesen.
Ja, aber dieses, also nochmal, ne, dieses, also das darf man nicht vernachlässigen. Man muss auch hart arbeiten. Also, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit zu arbeiten.
Ja, ich danke dir. Die Zeit ist für mich verflogen. Ich habe fast nicht auf meine Unterlagen geguckt. Das war jetzt wirklich irgendwie so ein Gespräch wie im Flow. Hat für mich unfassbar gut funktioniert und ich bin mir sicher, dass irgendwie alle, die zugehört haben, auch sagten, das war ein toller Gast. Christoph, hast du gut gemacht. Insofern tausend Dank von mir und im Namen meiner Hörerinnen und Hörer.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Immer wieder ein Pleasure und total nice. Danke.
Wir verlinken Elisabeths Podcast, LinkedIn-Seite unten in den Shownotes. Also falls ihr Tech & Tales noch nicht gehört habt, schaltet mal ein. Danach kommt ihr bitte wieder, denn auch wir haben noch viele tolle Folgen im Feed von tollen Gästinnen und Gästen aus der Vergangenheit und natürlich auch jeden Montag in unseren neuen Folgen und einmal im Monat, so wie heute, in unserer Inside-Talk-Folge, wo es ein bisschen deeper wird. Das war's von uns für euch. Elisabeth und ich verabschieden uns und wir wünschen euch ganz liebe Digitalgrüße und bis bald von
Elisabeth Lorange
und von Christoph. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.